Schätzel am Steuer. Der Krone Motor Podcast.
Ist es nicht schön, wie einig sich die beiden großen Anbieter von Business-Class-Limousinen, also BMW und Mercedes, sind? Fast gleichzeitig bringen sie ihre neue Generation auf den Markt. Dem BMW 5er bitte ich meinen anderen Stories, Videos und dem Podcast zu begutachten. Hier und heute geht es um die Mercedes E-Klasse. Konkret habe ich hier den E400e, also den starken Plug-in-Benziner. Aber zum Antrieb komme ich noch. Ein großer Unterschied zur Konkurrenz aus München fällt sofort auf, wenn man den neuen Benz in Augenschein nimmt. Nicht, dass er anders ausschaut, das ist eh klar und war immer so, sondern dass sich Mercedes im Auftritt treu bleibt. Die E-Klasse wirkt ziemlich klassisch, dabei aber fließender und schnittiger als früher, auf eine unaufdringliche Art moderner. Da steht man da und denkt sich, ja, so muss ein Mercedes ausschauen. Da haben sie in Stuttgart den Vorteil, dass sie das Modernistische an den EQE auslagern können, der ja das rein elektrische Pendant ist. Der 5er BMW wirkt da im Design ein bisschen unbeholfener und hat an Dynamik verloren. Bei der E-Klasse habe ich hier vorne einen richtigen Kühlergrill, der auch noch aus so Mini-Mercedes-Sternen besteht. Wunderschön. Und der Rahmen ist optional beleuchtet. Das ist aber nur eine Variante. Es gibt die E-Klasse auch tatsächlich noch immer mit dem aufgesetzten Vorfahrtsstern. Tradition verpflichtet. Vor allem in der Seitenansicht wirkt die E-Klasse richtig schnittig. Lange Front, fließende Linien, kurzes Heck mit kurzem Überhang. Cap backward, sagen sie bei Mercedes. Alles gut gelungen und das gilt auf den ersten Blick auch fürs Heck. Aber wenn man genauer hinschaut, erkennt man, dass die zwei fetten Chromauspuffblenden wieder mal Attrappen sind, also mit Plastik verschlossen. Auch das hat mittlerweile Tradition bei Mercedes. Cool sind die Heckleuchten, da haben die LEDs die Form von Mercedes-Sternen. Da ich gerade am Heck bin, in den Kofferraum passen normalerweise 540 Liter rein. Das gilt aber nicht für die Plug-in-Hybride. Da sind es nur 370 Liter, weil sie haben immer ein bisschen das Problem, wie bringen sie die Batterie unter und deswegen fehlt der Platz. Allerdings gibt es hier wenigstens keine Stufe im Kofferraum. Er ist schon flach, aber nicht sehr hoch. Ich habe vor kurzem eine zugegeben recht hohe Reisetasche auf dem Rücksitz unterbringen müssen, weil sie da nicht reingepasst hat. Zum Vergleich, der 5er BMW hat immer 520 Liter Kofferraumvolumen. Das heißt, bei den Verbrennern ein bisschen weniger als bei der E-Klasse. Aber bei den Plug-in-Hybriden deutlich mehr. Das Umklappen ist beim BMW ja so, dass man hier oben den Griff hat für die Rücksitzlehne. Das ist hier zum Glück nicht, sonst wäre es noch niedriger. Da ist hier seitlich das Knopferl. Damit klappt man dann die Rückbank um. Interessant ist, dass die E-Klasse eine halbe Nummer kleiner ist als der 5er BMW, obwohl die neue Generation gewachsen ist. Der BMW ist 5,6 Meter lang und hat 3 Meter Radstand. Der Mercedes ist 11 cm kürzer, macht 4,95 Meter Länge bei 2,96 Meter Radstand. Die Türgriffe fahren optional aus, aber nicht immer. Zum Beispiel nicht, wenn ich gerade vom Kofferraum komme. Da muss ich einfach kurz drauf fassen. Und da kommen sie mir entgegen. Auf der Rückbank fällt geringere Größe nicht auf. Da sitze ich eine Spur besser als im BMW, aber für ein fast 5 Meter Auto noch immer nicht verschwenderisch opulent. Und auch hier muss ich beim Aussteigen meine Füße ausfädeln, weil der Unterbau der Rückbank ziemlich mächtig ist. Vorn sitze ich prinzipiell gut, aber der Türgriff mit den Elementen für Fensterheberbedienung und Außenspiegelverstellung steht da aus der Türverkleidung raus wie ein Fremdkörper und er ist auf Dauer lästig hart am äußeren Schienbeinkopf. Wir könnten den neuen Fachbegriff der Tibia-Beleidigung einführen. Für die Mediziner unter uns muss ich genauer sein, Kaputt-Tibia-Beleidigung. Und um den Sitz einzustellen, muss ich mir die Finger verrenken, weil die Bedienelemente in der Tür nicht gut zu greifen sind. Es ist wirklich sehr fummelig. Aber so ist es halt bei Mercedes. Praktischer Vorteil an der Türverkleidung, es passt eine große PET-Flasche in die Ablage. Und der optische Vorteil ist ganz klar, dass sie abgesehen von dem beschriebenen Türgriff richtig edel wirkt. Es ist herrlich, wie die Tür ins Armaturenbrett übergeht, auch mit dem durchgehenden Ambientelicht. Das ist übrigens zwar schön, aber in der Nacht auch auf der dunkelsten Stufe viel zu hell. Das habe ich schon in anderen Modellen kritisiert. Neu ist, dass man das Ambientelicht jetzt mit der Musik verknüpfen kann und dann eine Art Lichtorgel bekommt. Jedenfalls fühle ich mich hier insgesamt sehr wohl und sehr gut ins Auto integriert. Die Mittelkonsole ist sehr aufgeräumt, vor allem wenn der Deckel zu ist. Ich habe natürlich leider mal wieder Klavierlackplastik, was mir nicht so gefällt, aber das ist Geschmackssache. Wenn ich hier aufmache, habe ich drunter zwei Cupholder und insgesamt viel Platz und außerdem ein Fach, um das Handy drahtlos zu laden. Und vor allem habe ich hier zwei USB-C-Buchsen und ich habe noch zwei weitere hier in der Mittelarmlehne. Also anstecken kann ich hier richtig viel. Am Armaturenbrett habe ich nicht wie in der S-Klasse ein Hyperscreen, aber immerhin einen optionalen Superscreen. Das heißt, ich habe hier eine riesige Glasfläche und darunter habe ich nicht nur den zentralen Touchscreen, sondern auch noch, eben alles optional, ein Beifahrerdisplay. Das Tachodisplay ist aber aufgesetzt, als hätten sie es beim Design vergessen. Das Schöne am Tacho ist aber die Grafik. Anders als bei BMW schaut man bei Mercedes auf zwei Rundinstrumente auf dem TFT-Display. Dazwischen ist ein Bereich für Bordcomputer und so weiter, den man sich auf Wunsch auch dreidimensional abgesetzt anzeigen lassen kann. Und natürlich gibt es verschiedene Darstellungen, die man auswählen kann. Die Bedienung des Ganzen hat Licht und Schatten, wobei der größte Schatten längst bekannt ist. Freunde in Stuttgart, wann überlegt ihr euch endlich was für die letztklassigen Touch-Bedienelemente am Multifunktionslenkrad? Die sind derartig mühsam zu bedienen, dass ich mir echt ans Hirn fassen muss. Das sind sogar die Dinge bei VW besser, die sie jetzt wieder abschaffen, weil sie so viel kritisiert werden. Aber nein, bei Mercedes ist man offenbar beratungsresistent. Und da rede ich jetzt nicht von Befindlichkeiten oder ja, das ist halt Geschmackssache. Wenn ich am Lenkrad die Musik lauter drehen will, muss ich mit dem Daumen über die entsprechende Fläche wischen. So weit, so gut. Nur, was dann passiert, ist mal gar nichts. Manchmal wird es leiser, manchmal erst lauter, dann wieder leiser. Bei einmal wischen. Dass es einfach lauter wird, so wie gewünscht, ist eher die Ausnahme. Dafür versteigen sie sich in Stuttgart in neue Komfortfunktionen, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten sollen, statt die ganz schlichte Bedienung intelligent zu gestalten. Aber ja, es ist eh nett und toll und fein. Man kann jetzt sogenannte Routinen einrichten und dabei Bedingungen und Funktionen miteinander verknüpfen. Also beispielsweise, wenn die Innentemperatur unter 12 Grad liegt, Sitzheizung einschalten und Ambientebeleuchtung auf warmes Orange einstellen. Das ist zum Beispiel ja, so ein Beispiel aus dem Pressetext. Es gibt jetzt auch ein Anti-Reisekrankheit-Programm für Beifahrer und Rinnen als Teil des sogenannten Energizing Comfort. Da kommt auch die Digital Vent Control zum Einsatz. Das heißt, die Luftausströmer werden mit Elektromotoren so gesteuert, dass sie einem kühle Luft ins Gesicht blasen. Vielleicht wird es aber, wenn einem während der Fahrt schlecht wird, einfach nur reichen, dass man aufhört, am Beifahrerdisplay Videos zu schauen. Von denen sieht der Fahrer übrigens nichts. Vielleicht wird ihm sonst auch schlecht werden. Und das Display auf der Beifahrerseite ist überhaupt auch nur dann aktiv, wenn rechts jemand sitzt. Ansonsten wird ein Zielbild angezeigt, das man einstellen kann. Das aber auch nur im Stand. Der Fahrer hat aber auch was von der neuen visuellen Digitalität. Er kann mit der eingebauten Kamera Selfies aufnehmen und gleich verschicken. Oder mit einer App an Videokonferenzen teilnehmen. Im Stand. Während der Fahrt auch, aber dann ohne Bild. Es gehen auch sonst ein paar Fremdanbieter-Apps. Wobei die Frage ist, was braucht man hier eher von den angebotenen Dingen? Videokonferenzen oder sowas wie TikTok oder Angry Birds? Oder vielleicht alles nicht? Was ich mir wünschen würde, ist die Karaoke-Funktion von Tesla. Aber ansonsten fühle ich mich im Mercedes deutlich wohler. Das Bediensystem an sich ist im Wesentlichen sehr gelungen. Als Basis wird immer die große Navi-Karte angezeigt und wenn Musik läuft, liegt ein eigenes kleines Fenster dafür drauf und auch andere Sachen sind da dort drauf platziert. Wenn ich die Menüübersicht aufrufe, dann kommen wie am Smartphone große Symbole, also große Schaltflächen, die ich mit den Fingern gut treffen kann während der Fahrt. Ein bisschen wie Apple CarPlay. Apropos, ich habe hier im Testwagen ein Problem mit der Verbindung zu meinem iPhone. Es ist auch zwar verbunden und es wird auch am Display angezeigt, aber die Schaltflächen reagieren nicht. Und beim Musikstreamen gibt es auch immer wieder Hacker. Also entweder habe ich ein iPhone was, wobei sonst klappt es ja auch, oder man muss hier nochmal ein bisschen über die Software drüber gehen. Im Detail dürfen wir es bei Mercedes überhaupt nochmal drüber gehen, über das MBUX. Konkret meine ich, wie sie Funktionen ordnen. Es ist ja klar, neuerdings müssen Tempolimitwarner und aktiver Spurhalter nach jedem Neustart aktiv sein. Um die beiden abzuschalten, muss ich im Armaturenbrett auf die Taste mit dem Autosymbol drücken. Dann geht ein Menü auf. Da habe ich auf der ersten Seite den Tempolimitwarner, wo ich einfach nur drauf tippen muss, dann ist er weg. Neben anderen Funktionen, zum Beispiel die Option, ob ich mir die Infos am Tacho in 3D oder in 2D anzeigen lassen will. Sehr wichtig. Für den Spurhalter muss ich blättern und ihn auf der zweiten Seite abschalten. Hey Mercedes, was spricht dagegen, diese beiden Schaltflächen nebeneinander auf einer Seite zu platzieren? Beide können echt nerven. Das angezeigte Tempolimit entspricht oft genug nicht dem realen und außerdem geht der Tacho ein paar km/h vor. Es wird also auch dann gewarnt, wenn ich das Limit ganz brav einhalte. Und es gibt genug Situationen, wo der Spurhalteassistent einfach untauglich ist. Zum Beispiel, wenn am Fahrbahnrand ein Radfahrbereich abgetrennt ist, also ein Radfahrerbereich, wo man die gestrichelte Linie aber überfahren muss, weil man sonst im Gegenverkehr fährt. Also gut, fahren wir. Ich habe hier den Top-Hybriden mit einer Systemleistung von 280 kW, 380 PS und 650 Newtonmeter. Das setzt sich zusammen aus einem 2 Liter Vierzylinder Benziner mit 252 PS und einem E-Motor mit 95 kW bzw. 129 PS. In dem Fall auch noch mit Allradantrieb. Das Paket sorgt natürlich für sportliche Fahrleistungen, trotz 2,2 Tonnen DIN-Gewicht. Der Standard-Sprint dauert 5,3 Sekunden. Und erst bei 250 km/h wird abgeregelt. Viel spannender ist aber, wie weit man rein elektrisch kommt. Immerhin hat der E400e einen 25,4 kWh großen Akku. Nutzbar sind davon aber nur 19,5 kWh, also nur ungefähr drei Viertel davon. Trotzdem verspricht Mercedes eine elektrische WLTP-Reichweite von 95 bis 109 km. In der Realität habe ich davon ungefähr die Hälfte geschafft, also rund 50 Kilometer. Allerdings ist jetzt Winter. Mein Durchschnittsverbrauch war 36,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Was wirklich gut ist, man kann den Akku schnell laden mit bis zu 55 Kilowatt. Dann ist er in einer halben Stunde wieder voll. Das geht sich also während dem Einkaufen aus. Mit Wechselstrom sind es dreiphasig 11 kW. Wenn wir jetzt gerade schon beim Verbrauch sind, wenn der Akku leer ist, komme ich im Schnitt auf 8,5 Liter auf 100 Kilometer. Der 50 Liter Tank ist also nach knapp 600 Kilometer trocken. Ah ja, ich muss hier wieder die Limitwarner abschalten, weil ich fahre 53 laut Tacho. Das sind exakt 50 in echt. Das heißt, die Autotaste. Dann auf Warenakustik, dann Blättern, dann mache ich auch gleich noch den Sportassistenten weg. So, fertig. Was mir gefällt, ist, wie geschmeidig der Verbrenner und der E-Motor zusammenarbeiten. Klar spürt man, dass da zwei Herzen arbeiten, aber eben sehr geschmeidig. Und auch die Neugangautomatik hat das gut im Griff. Nur beim Rangieren lässt es sich manchmal ein bisschen zu viel Zeit, kommt mir vor. Also wenn man von rückwärts auf vorwärts schaltet. Nicht ganz optimal ist die Bremse abgestimmt, beziehungsweise die Verbindung zur Rekuperation. Wenn man runterbremst und wieder von der Bremse runtergeht, dann löst sie ein bisschen verzögert. Also man bremst eine Spur länger, als man das eigentlich will. Und beim Anhalten fehlt es ein bisschen an Gefühl. Was auch wiederum sehr gut ist, ich kann über die Schaltpedals am Lenkrad verschiedene Rekuperationsstufen einstellen. Das Auto kann mit bis zu 100 kW rekuperieren. Im Sportmodus sind die Schaltpedals aber tatsächlich Schaltpedals. Dann kann ich hier am Lenkrad runterschalten, raufschalten, ganz normal, und kann das Auto richtig sportlich fahren.
Zu welchem Ziel möchtest du?
Ja, im Moment fahre ich einfach nur zum Spaß.
Könntest du das sagen. Noch mal wiederholen?
Ich fahre nur zum Spaß.
Ich habe mehrere Ergebnisse gefunden. Wo wollen wir hinfahren?
Abbruch. Aber nur für die Frau Mercedes. Ich selber fahre natürlich weiter.
Könntest du das noch einmal sagen?
Nein, aber ich kann es gern wiederholen. Ich wiederhole fahren.
Ich schaue mal nach, wie wir am besten nach Hall in Tirol kommen.
Wie kommt sie jetzt auf Hall in Tirol?
Wie bitte?
Nein, ich will nicht nach Hall. Hey Mercedes, Navigation abbrechen.
Wie lautet das Ziel?
Kein Ziel.
Ich beende die Zielführung.
Ja, danke. Was ich an der neuen E-Klasse wirklich sehr mag, ist das Fahrgefühl. Wobei ich dazu sagen muss, dass hier das sogenannte Technikpaket an Bord ist. Also Luftfederung, Adaptivdämpfer und die 4,5 Grad Hinterachslenkung. Den Wendekreis um fast einen Meter auf gut 11 Meter reduziert. Das ist so ein herrliches Gleiten, dass ich mich glatt zurücklehnen möchte und der Steuer den Assistenzsystemen überlassen möchte. Aber so weit sind wir noch nicht und das Selberfahren macht ja. Macht einfach Spaß, weil es zwar komfortabel, aber nicht entkoppelt ist. Und wenn ich dynamischer unterwegs sein will, kann ich, wie gesagt, auf Sport umschalten. Die Hinterradlenkung macht das Auto richtig agil. Das Gewicht von immerhin 2190 Kilo spürt man kaum. Trotzdem muss man eine Grundsatzentscheidung treffen. Bin ich eher ein Mercedes- oder ein BMW-Fahrer? Hier kommt der unterschiedliche Charakter schon raus. Wenn ich ganz kritisch bin, würde ich mir wünschen, dass der Vierzylinder noch ein bisschen besser gedämmt wäre manchmal, vor allem wenn er kalt ist. Was gibt es sonst noch für Antriebe? Eine ganze Menge. Einen schwächeren Benzin-Plug-in-Hybrid, dann Mildhybrid-Verbrenner mit Diesel und Benzin mit 4 oder 6 Zylindern und sogar einen Diesel-Plug-in-Hybrid. Ein Wort zum Preis. Der Mercedes E400e 4MATIC kostet mindestens 80.000 Euro. Mein Testwagen mit Sonderausstattung knapp 110.000 Euro. Er ist trotzdem vergleichsweise ein Schnäppchen, weil er als Hybrid ja von der Nova befreit ist. Noch deutlicher wird das bei den schwächeren Hybriden. Die sind jeweils mit dem zusätzlichen E-Antrieb billiger als der entsprechende reine Verbrenner. Zeit für ein Fazit. Die neue E-Klasse ist, was Wertigkeit und Luxus in der Business Class betrifft, ganz klar Benchmark. Sie spielt die Rolle der kleinen S-Klasse noch überzeugender als früher und deshalb wundert es mich auch nicht, dass es keine Taxi-Variante mehr gibt. Wenn jemand E-Klasse fahren will, dann wird ihm das wohl kaum noch zufällig passieren, so wie früher oft. Das muss man künftig absichtlich machen. Und dafür gibt es genug Gründe, wenn man sich's leisten kann. Sonst stehen mindestens 66.000 und 20,5 Gründe dagegen. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann kauf die E-Klasse von mir aus. Aber auf jeden Fall abonniere den Kanal doch bitte. Schätzel am Steuer, den Krone Motor Podcast, gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Schätzel am Steuer. Der Krone Motor Podcast.